Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten. Meine lieben Zuhörer, ja, heute eine neue Folge im Tatort Gesundheit, eurem TrueMed Podcast. Und weiter geht's in der Burnout-Reihe. Ja, warum ist mir eigentlich Burnout so wichtig? Ich kann es nur wieder betonen, im Social-Media-Bereich werdet ihr von mir hören, wie oft ich das auch wiederhole. Wir haben jeden Tag, also an sich, wenn wir abends müde ins Bett gehen, vor allem wenn wir richtig erschossen, wie man so schön sagt, ins Bett gehen oder vielleicht sogar zwischendurch noch einen Mittagsschlaf brauchen, was dann gut ist, den auch zu nehmen, ist, wir leeren täglich unsere Speicher. Täglich leeren wir unsere Speicher im Körper, also auch messbare Speicher im Körper, unsere geistigen Speicher, unsere seelischen Speicher, weiß ich nicht, aber da kommen wir heute ein bisschen darauf zu sprechen, heute und nächste Woche. Ja, wie können wir die Speicher so bearbeiten, so behandeln, dass die, also geleert werden die sowieso, also leerer werden die jeden Tag, es geht gar nicht anders, aber wie können wir möglichst wenig Raubbau an den Speichern betreiben? Raubbau heißt nämlich, dass wir durch diese Mini-Burnouts, die wir jeden Tag haben, wo wir vielleicht jeden Tag von 100% nur 99,999% auffüllen und 99,99%, also immer wieder ein kleines Manko haben, wo uns wieder was fehlt. So können wir uns über Wochen, Monate und manchmal auch Jahre in einen Burnout hinein lavieren, sagt man so schön. Und das sollte man ja möglichst verhindern. Also eigentlich ist es so, dass wir unser Mini-Burnout, was wir jeden Tag haben, auch jeden Tag wieder ausgleichen sollten. Heute spreche ich mit einer, ja, ich sag Geist- und Seelenspezialistin. Eine ganz andere Persönlichkeit im Vergleich zu Ricardo, den ich ja in den letzten zwei Wochen hier veröffentlicht habe, das Interview mit ihm. Ich habe mit Heidi mich getroffen in New York in unserem, ich sag mal, Seminar, in unserem Retreat, in unserem Expertenportal, aber auch bei Lee Strasberg. Und ich habe mich eigentlich mit ihr treffen wollen auf der Insel. Insel ist auch ein Thema heute, also seine Insel finden und auch eine Ruhe finden. In New York geht es darum, in der Lautstärke die Ruhe zu finden, unter anderem auch für ein Interview. Ich habe dort auf Staten Island ein Interview mit mir selber geführt, weil Heidi es nicht geschafft hat, zum Interview zu kommen, was wir dann ja nachgeholt haben. Und das erhört ihr in den beiden New York-Folgen. In der zweiten New York-Folge müsste das sein, wo ich über Lee Strasberg und meine Eindrücke in New York spreche. Auch zwei fantastische Folgen. Blättert mal zurück, falls ihr die noch nicht gehört habt. Burnout, ja, Ricardo, sehr viel, wie ich finde, von Informationen, von Inhalten, von Medizin, von Erfahrung, von Wissenschaft, also durchaus viel vom Kopf. Heidi ist da ganz anders. Heidi kommt mehr von Geist und Seele, ohne den Körper aber zu vergessen. Und ohne den Kopf zu vergessen, aber den Kopf vielleicht ein bisschen weniger. Also so geht das eigentlich relativ gut weiter. Wir haben jetzt hier die dritte Expertin im Bereich Burnout. Wir werden auch in zwei Wochen den nächsten Experten hören, wenn es über toxische Beziehungen geht. Und Narzissten, ein ganz spannendes Thema, weil Narzissten durchaus auch in ihrem Umfeld Burnouts verursachen können oder oft verursachen. Und ich glaube, dass meine Geschichte, ich bin auch selbst Burnout geschädigter gewesen oder begünstigter vielleicht sogar. Ich habe selbst einen Burnout gehabt und habe so einige spannende Transformationen durchgemacht. Ich bin immer noch in den Transformationen drin. Also eine Transformation geht ja auch, glaube ich, nie zu Ende. Und ich denke, ich werde am Ende der Burnout-Reihe, also sprich in zwei Wochen, kommt dann der nächste Spezialist mit Narzissten. Und dann in 2 Wochen oder vielleicht danach werde ich meine eigene Geschichte hier ein bisschen aufarbeiten. Seid gespannt. Und dann werdet ihr auch erfahren, warum ich das Ganze mache. Also nicht nur das Ganze mit dem Podcast, sondern auch überhaupt, wie ich meine Medizin oder wie ich die Medizin für mein Umfeld, für meine Klienten, für meine Kunden, für meine Patienten sehe und wie ich eine neue Medizin gestalten will. Ich sage ja immer, neue Ärzte braucht das Land. Ich glaube, weiterhin werden Ärzte gebraucht, aber nicht mehr die Altärzte. Die gehören auf die Halde der Altärzten. So, dann wollen wir jetzt mal zum Interview kommen. Ja, heute heiße ich Heidi Zachert-Bohr. Willkommen. Eine Transformationsexpertin für seelische Gesundheit. Ein Schlaganfallverdacht, ein Therapeutenmarathon und dann der Wendepunkt. Der Weg zur Selbstheilung. Heidi hat nicht nur gelernt, dem Körper zuzuhören, sie hört, was die Seele flüstert. Geprägt von Verlust, Schmerz und spirituellen Botschaften hat sie ihre Gabe erkannt. Die Wahrheit liegt in unseren Zellen und Heilung beginnt dort, wo wir bereit sind, wirklich hinzusehen. Ja, liebe Heidi, schön, dass du da bist. Ich habe dich ja gerade anmoderiert. Die Moderation kommt ja dann meistens auch von dir. Und so ein bisschen wissen wir schon Bescheid über dich. Aber am Anfang des Interviews sage ich immer bitte, jetzt geh doch mal so als Person, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst, so ein bisschen in die Tiefe und dann plaudern wir einfach über dein Thema, über unser Thema, über verschiedene Themen. Ja, schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, lieber Frank. Ja, wenn ich von mir erzähle, so mein Eckpunkt oder mein Wachruf war tatsächlich genau vor 11 Jahren, 2014, bin ich mit Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen. Obwohl ich fit war wie ein Turnschuh, also war da zu dem Zeitpunkt schon 16 Jahre im Bereich Fitness unterwegs, Gesundheit unterwegs, Prävention gelebt, vom Feinsten Ernährung, Bewegung, Mindset und trotzdem hat es mich erwischt. Sämtliche Vorsymptome habe ich versucht, ärztlich abzuklären und ich hatte dann immer mal eine andere Krankheit. Bis hin zur schlimmsten Rheumakrankheit, die es gibt und da könnte man nichts mehr machen. 2-3 Tage war ich sogar dann privat beim Kardiologen, da war alles in Ordnung und trotzdem hat es mich erwischt. Und es war Migräne mit Aura, also absolut stressbedingt. Mhm. Und da ich ja vorher schon den Ärztemarathon gegangen bin, habe ich mir gedacht, die können mir leider nicht helfen. Und dann habe ich mich wieder besonnen auf meine Kollegin, meine Kinesiologie-Kollegin, liebe Grüße nach Ahaus. Und die hat mich einfach dann auch mal kinesiologisch geguckt und hat mir da so einige Programmierungen, die ich mitbekommen habe, gelöst. Und diese Programmierung, das war eine limbische Balance, Angst vor Unsauberkeit. Und dann habe ich erst gelacht, aber das hat tiefgreifende Auswirkungen für mich gehabt. Ich wollte mit 2 Kindern einen perfekten Haushalt haben, meinen Beruf schaffen, meinen Vater pflegen. Ich habe dann noch ein Studio gehabt mit 5 Mitarbeitern. Ich wollte alles perfekt haben. Und das hat mich immer in Stress gebracht. Und immer wenn ich mir selber Energie gegeben habe, habe ich das ausgegeben. Mhm. Weil wer ruht, der rostet. Und immer mehr gegeben. Und das war dann ein Prozess, wo ich gedacht habe, das ist wichtig, dass wir hinter der Migräne gucken, dass wir hinter dem Stress gucken, wo ich letztendlich daraus eine Ursachenmethode entwickelt habe.
Dann fängst du doch mal an. Was hast du denn vorher als Job gemacht? Aus welchem Job kommst du? Und nach der Aufarbeitung, die ja hinter mir stattgefunden hat, was waren denn so die ja, für dich jetzt herausgearbeiteten Ursachen für diese Migräne-Aura? Gedacht Schlaganfall, vielleicht so Mini-Burnout oder auch schon echtes Burnout. Also was war die Vorgeschichte von diesem Ja, Tag des Ereignisses, also wo du wahrscheinlich selber dachtest, oh, Schlaganfall, jetzt muss ich auf Intensiv und jetzt ist es gleich zu Ende. Erzähl mal so ein bisschen bis dahin, also noch gar nicht, was du
Bis
jetzt,
dahin,
ja, genau.
genau. Das war mein vierjähriges Firmenjubiläum und dann hatte ich so kurz vor der Mittagspause meinen Mitarbeitern gesagt, so, ich habe hier so eine Verlosung fertig gemacht, bitte, ich habe hier 25 Taschen und die füllt ihr bitte mit Geschenken aus dem Lager, macht alles rein und. Ich hatte dann Pause gemacht, kam zurück und meine Mitarbeiterin so laissez-faire, die Taschen haben wir noch nicht gepackt, das können wir ja gleich noch machen. Und es war kurz vor Beginn, dass wir zum Restaurant gingen. Und das hat mich so dermaßen aufgeregt, dass die das nicht gemacht haben. Und da habe ich das mal schnell erledigt. Und glücklicherweise hatte ich eine Krankenschwester und eine Arztfrau, die mit mir dann zum Restaurant ging. Und beim Weg zum Restaurant, das war zwei Straßen weiter, haben wir uns unterhalten und auf einmal merkte ich, meine Stimme folgt, also meine Gedanken folgten nicht mehr die Stimme. Ich konnte meine Zunge nicht mehr bewegen, die wurde eben so wie dick. Und dann guckten die beiden sich nur an und sagten, Krankenwagen. Und dann habe ich gemerkt, also von der rechten Seite, dass die komplett in die Lähmung ging, also dass ich auch kaum noch atmen konnte, auch nicht sprechen. Also immer, wenn die mit mir gesprochen haben, habe ich gesagt, nicht fragen, dass ich tatsächlich die halbseitige Lähmung hatte, also hier komplett. Jo, für mich dauerte das natürlich eine Ewigkeit, bis der Krankenwagen da war. Der war dann irgendwann da. Und dann bin ich da auf die Liege. Und dann habe ich eine Infusion bekommen und konnte mich dann auch beruhigen. War natürlich auch ein Freitagabend und dann haben sie zuerst den Schädelgeröntgen gemacht oder MRT gemacht. Und dann war Gott sei Dank kein Schlag zu sehen.
Das heißt, wenn ich
Und dann hieß es
immer,
alle.
das kann ja trotzdem sein, dass es so eine TIA ist, ne, eine transischämische Attacke, die man nicht darstellen kann. Also eine kurze Geschichte, die dann wieder weggeht. Da sind ja die Neurologen bis heute eigentlich machtlos, das wirklich darzustellen. Aber
Ja.
auch eine Migräne kann sowas Ähnliches machen. Da gibt es ja so EEG-Geschichten, die man dann so guckt, dass sozusagen diese TIA manchmal wirklich auch, wie bei dir jetzt wahrscheinlich, eine Migräne ist. Eine Migräne aber schon fast in schlimmen Fällen wie so ein kleiner Mini-Schlaganfall ist, der aber keiner echter ist. Und vielleicht ist da sogar so ein kleiner Missing Link, den die Neurologen, also die Schulmedizin, so gar nicht erklären kann. Und dann gibt es ja Print, das sind die etwas prolongierten, wo die ersten Veränderungen da sind, aber oftmals auch schon wieder geheilt sind. Und dann gibt es den echten Schlaganfall. Also es ist sozusagen eine echt fließende Geschichte, wo ich heutzutage glaube, oder wenn du das mir so schilderst, mit echter Lähmung, dass Migräne vielleicht bei manchen zumindest ein Warnsignal einer echt drohenden Schlaganfallsituation sein kann. Also wenn du jetzt weitergemacht hättest, hätte die Migräne vielleicht wirklich zu einem Schlaganfall führen können. Und der Körper macht da so einen Stopp und sagt, hör mal zu, das ist noch das letzte Notsignal für dich. Mach mal was für dich, weil das nächste ist dann wirklich ein kleiner Schlaganfall, ein schwerer Schlaganfall und dann eben was da noch kommen kann. Glaube ich, weil ich habe auch so ein Erlebnis, komme ich nachher mal zu, auch mit Migräne, aber das passt jetzt für später. Aber was ich noch wissen möchte, da bin ich hängen geblieben, was du mir geschrieben hast, als wir in New York waren, hattest du ja auch schon so eine kleine Anmoderation geschickt und da war so ein Erlebnis mit drin, ich weiß nicht, wann du darüber sprechen willst, jetzt schon oder später erst, was so in der Familie ganz tief mit Schicksalsschlägen zu tun hat. Und mit Schicksalsschlägen und auch vielleicht Charakterzügen aus der Elternschaft der Geschwister, die ja auch so ein bisschen dich dahin gebracht hat. Ich weiß, an dem Zeitpunkt, wo du das hattest, wusstest du darüber wahrscheinlich gar nicht Bescheid. Aber es hat natürlich trotzdem dich dahin geführt, wo du dann warst an dem Migränetag oder Punkt. Willst du da jetzt drüber sprechen oder gar nicht drüber sprechen oder sprichst du
Doch,
da nicht?
doch, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das, also das hat mich dann auch nochmal, obwohl ich damals schon dachte, ich hätte schon viel, viel transformiert, diese Geschichte. Es war natürlich, was dazugekommen ist, erstmal die Programmierung, die ich von meiner Eltern und Großeltern hatte, also die Angst vor Unsauberkeit. Früher war das so, man durfte zwar arm sein, aber bloß keine Läuse bekommen, so nach dem Motto. Pieks, Kinder, meine Eltern und deren Eltern letztendlich auch Kinder, die Kinder bekommen haben. Das war damals so und so bis dahin war das ganz wichtig, dass ich das alles aufarbeite für mich und die Generation dahinter. Tatsächlich, meine drei Geschwister, ich bin die Jüngste, sind alle an Drogen erkrankt und ich habe mich immer, immer gefragt, wie das kommt. Und das ist das Schicksal der nicht liebenden Eltern. Die haben keine Liebe erfahren. Die mussten nur funktionieren. Meine Mutter ist damals aus Danzig geflüchtet. Also die hat wirklich eine Verschütterung erlebt. Die hat Vergewaltigungen erlebt und hat es nie verarbeiten wollen. Nachdem ich zusammengebrochen bin, bin ich nochmal auf meinen Vater, der da schon anfing, dement zu machen, ist auch eine Art des Vergessens, des Verdrängens. Und meine Mutter wollte da gar nichts mit zu tun haben. Die ist da wirklich ganz extrem dagegen gegangen. Nicht nur ihr Schicksal, sondern hat auch weggeguckt, das Schicksal meiner Geschwister. Sie hat immer eine Ausrede gehabt. Sie hat immer gesagt, ja, die müssen Medikamente nehmen, die sind krank. Also auch dieses Nicht-Hinsehen. Und ich habe das aufgebrochen. Und weiß letztendlich, ich kann nur für mich rückwirkend die an den Ahnen da was ändern und für meine Kinder, weil ich hatte immer Angst, Kinder zu bekommen. Deswegen habe ich sehr spät Kinder bekommen und hatte immer Angst, die werden drogenabhängig. Und habe mich dann damit beschäftigt, können wir was vererben? Wir sind nicht Opfer unserer Gene. Und die ganzen Zusammenhänge, die waren mir wichtig zu verstehen und Dinge abzulösen.
Um welche Drogen sprechen wir? Von welchen Drogen sprechen wir?
Alles.
Also richtig Multidrug, also heißt das ja so schön auf
Ja,
Neudeutsch.
also meine Schwester, die war ganz früh in Krefeld in der Szene, Künstler dies und jenes. Da gab es schon sehr früh Heroin. Bei meinen Geschwistern fing es an mit typisch Hasch und Alkohol und dann auch relativ schnell Heroin. Also mein jüngster Bruder ist im Verkehrsunfall verstorben. Meine Mutter heißt, der Junge ist im Verkehrsunfall verstorben. Ich weiß, Fahrer und er war Beifahrer, waren voller Drogen. Das wollte sie nicht wahrhaben. Nein, der arme Junge ist am Verkehrsunfall. Und meine älteren Geschwister, mein Bruder jetzt im März verstorben, ja, die sind alt geworden für die Krankheit. Die sind wirklich alt geworden. Meine Mutter hat sie lange, lange Zeit noch, ich sage jetzt mal, behütet. Die sind wirklich alt geworden mit der Krankheit. Komisch, ne? Also, ja.
Und wie kam es denn
Die haben
dazu?
aber nichts transformiert. Nichts. Gar nichts. Ich war das weiße Schaf in der Familie. Ich war immer die Doofe.
Naja, aber die Doofe ohne Drogen anscheinend. Und zumindest hast du denn andere, in Anführungszeichen, Drogen gehabt? Oder hast du das gar nicht gehabt? Oder hast du das so schnell gemerkt, dass du dich dagegen aufgebäumt hast, dass eben nicht so zu werden wie die Geschwister? Wie viel älter sind die Geschwister? Also wie viel jünger bist du?
Also ich bin die Jüngste, 68 geboren, meine älteste Schwester ist 60 geboren, 63, dann der nächste Bruder, 66, der andere.
Also schon in der Reihenfolge gar nicht jetzt so weit auseinander, sondern nur einfach
Nein,
von
nein.
der. Ne? Also du hast da keine Probleme gehabt oder hast du das kompensiert mit
Ich
anderen
war
Dingen?
extrem konservativ in dieser Geschichte. Ich war extrem streng zu mir. Ich habe, glaube ich, zweimal in meinem Leben meinen Verstand verloren wegen Alkohol. Weil ich einfach nicht wusste, welche Wirkung das hat oder so, wie auch immer. Ansonsten bin ich da immer, habe ich das versucht zu vermeiden, weil immer die Angst ist, ich falle in eine Sucht. Meine Sucht war das, ich denke mal, das Arbeiten. Und versuchen, sie zu retten.
Auch noch, ja, so, also ein bisschen. Es gibt ja Co-Abhängigkeiten. Das ist ja auch ein großes Thema von Angehörigen Drogen, ja, Erkrankter, dass die selber ja gar nicht echt abhängig von der Droge sind und trotzdem co-abhängig in diesem
Ja.
System gefangen sind und das manchmal auch tatsächlich, ob von Eltern auf Kinder, Partner auf Partnerin und Partnerin auf Partner oder eben auch Geschwister, dass sie sich durch diese Co-Abhängigkeit gegenseitig noch nicht mal gut tun, sondern sogar schaden können. Vor allem, wenn der Co-Abhängige, die Co-Abhängige, das gar nicht merkt. Also das heißt, wenn man jetzt über Therapie spricht, egal welche, im Drogenbereich, reicht es immer nicht nur, den Drogenerkrankten zu behandeln, sondern es gehört das Umfeld mit dazu, weil die oftmals miterkranken. Anders zwar, ne? Und da ist ja vielleicht auch so eine Flucht in die Arbeit und also gibt es ja verschiedene Mechanismen, die es ja immer gibt. Also das ist die Vorgeschichte. Ich habe auch so eine Vorgeschichte, zwar nicht mit Multidrug, sondern speziell mit Alkohol in der ganzen Familie, also in einem Teil der Familie. Da komme ich bestimmt später selber nochmal drauf zu, wenn ich so ein bisschen in meine Geschichte gehe. Aber jetzt bist du dann sozusagen über Jahre hinweg in diesem Umfeld gewesen, und dann hast du diesen Schlaganfall, also Schlag ist ja das richtige Wort, also diesen, ne, die Schwaben sagen Schlägli, da habe ich Schlägli, und so nach dem Motto, und dann ging es dann weiter, aber eben als Warnsignal sehe ich das Ganze, ne? Egal wie es jetzt, ne?
Lange Zeit diese Warnsignale übersehen und dachte, das geht noch,
Ja.
das bin ich ja getrimmt worden, es geht ja noch, es geht ja noch, ne? Also stell dich nicht so an, ne? Weicheier, ne? Ruhen sich aus, solche Geschichten noch. Ich habe zu lange Warnsignale einfach übersehen. Das ist Nackenverspannung, Schlaflosigkeit, ich hatte teilweise keine Spucke. Ich konnte nicht schlafen, das war ganz schlimm. Da habe ich mir gewundert, wenn eine Stunde, nur eine Stunde schlafen. Und solche Sachen habe ich alles übersehen, weil ich war programmiert zu funktionieren. Und egal, was auf dich zukommt, du gehst da durch. Also das war so die Geschichte. Dennoch habe ich das dann nach dem Schlaganfall, habe ich wirklich mich hingesetzt mit meinen Kindern, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen damaligen Lebensgefährten und habe für mich ganz klar gesagt, ich ändere jetzt mein Leben. Und die Besten, die mitgemacht haben, waren tatsächlich meine Töchter. Alle anderen habe ich konsequent, habe ich Entlassungen gemacht. Ich habe mich tatsächlich auch von meinem langjährigen Lebensgefährten getrennt, weil ja auch von meinen Geschwistern nicht mehr die Polizei zu sein, auch nicht für meine Mutter. Das war erstmal ein harter Weg, der mich dann auch ein bisschen einsam gemacht hat, aber nicht destotrotz, der mich jetzt dahin geführt hat, wo ich bin. Dennoch habe ich einen Rückschlag erhalten und das ist tatsächlich mit dem Anruf meines letzten Bruders im Ende September letzten Jahres. Bitte helf mir, bitte begleite mich jetzt in den letzten Monaten. Und da habe ich gedacht, erst vielleicht hat er ja so ein bisschen, der war wirklich der Teufel in Person durch seine Drogen. Und dann habe ich gedacht, ich lasse mich nicht mehr auf den Teufel ein. Trotzdem habe ich mich eingelassen, weil ich dachte, vielleicht kriegen wir es hin, kurz bevor er stirbt, einfach in Frieden zu gehen. Nachdem der gestorben ist, habe ich die Hölle noch, also wirklich noch mal erlebt.
Oh, aber da hattest du zumindest mehr Werkzeuge als vorher, das wieder hinzubekommen. Oder mehr Mentoren. Da komme ich jetzt zu, 2014 war diese Migräne-Schlaganfallgeschichte. Jetzt haben wir schon 11 Jahre später und da hast du ja eben schon gesagt, erste Mentoren Kinesiologie oder die kanntest du schon vorher anscheinend. Und dann haben wir im Vorgespräch, vielleicht packe ich das später mit rein oder schon vorher, mal gucken, haben wir ja über Insel und Besuchen in Deutschland besprochen. Da hattest du ja gesagt, du würdest gerne eine Reise oder bist dabei oder hast es schon gemacht oder willst es machen, deine Mentoren, also mehrere, mal zu besuchen. Dann stell dir doch jetzt mal so, nachdem du jetzt wusstest, das ist eine Migräne und zum Glück kein Schlaganfall, wer hat dir diese Diagnose Migräne dann gegeben? Und bei mir war es wirklich ein Neurologe, also echt ein Schulmediziner, ein echter, echter Schulmediziner. Und bei dir vielleicht ein anderer. Kannst du erzählen, wie dann so die Schritte sind? Und jetzt irgendwann in der Zeit hast du ja dann aus dieser Mentorenschaft für die eigene Problematik, ja, fängst du jetzt an oder bist dabei oder schon da, mittendrin, ne, ein eigenes Business zu machen. Ich sehe bei dir hinten, wir haben ja jetzt ja kein Video, aber im Video könntet ihr sehen, dass da hinten Klangschalen stehen. Also mehrere. Ich habe auch eine Klangschale bei mir in der orthopädischen Praxis stehen. Benutze die auch gelegentlich, weil das auch gut hilft. Das ist mir so, was mir jetzt spontan am meisten so auffällt, weil es auch so in mein Ding reingeht. Das andere sind kleine Bücher. Aber so Klangschalentherapie scheint ein Thema zu sein, zumindest im Verlauf. Jetzt erzähl mal so ein bisschen so, was du jetzt machst und wie du da hingekommen bist. Oder andersrum, wie kommst du dahin oder wie bist du da hingekommen zu dem, was du jetzt machst?
Ja, also wichtig war erstmal zu verstehen, wir müssen Angriff und Verteidigung, diesen Reflex erstmal zu entspannen. Also das ganze System, das Stresssystem entspannen. Und deswegen ist Entspannung das Höchste. Da habe ich ein E-Book gemacht, 7 einfachsten schnellen Entspannungen, damit man runterkommt. Also das System beruhigen. Sonst nichts, nichts. Wenn unsere, weißt du ja selber, wenn die Zellen verkrampft sind, da kannst du noch so viele Vitamine reingeben und. Die müssen entspannen, um wieder aufnahmefähig zu sein. Das heißt, der Weg ging über Körper, Geist und Seele. Ich musste entgiften, ich war völlig, völlig sauer. Ich habe eine Diät gemacht und. Also kinesiologisch wurde ich da betreut. Mein Körper war noch vergiftet. Cortisolspiegel ganz, haben die überhaupt gar nicht beachtet. Da habe ich mich dann drum gekümmert. Also erstmal über Körper entgiftet, Geist dann wieder, wie fange ich an, in welche Richtung, wo soll es gehen? Und dann war Dr. Joe Dispenza für mich, den ich online 2 Kurse gemacht habe, durchgezogen habe, um da wieder in den Flow zu kommen, um da wieder den Geist zu beruhigen und. Also das war dann eine Geschichte Körper, Geist und zuletzt tatsächlich die Seele. Also da habe ich gemerkt, da habe ich über den Körper, ich konnte entgiften, ich war wieder fähig zu schlafen und. Dann Geist, ich komme wieder an meine Ziele, ich bin nicht in so einem Hamsterrad, nicht in so einem Gedankenkarussell, ich bin wieder fokussiert. Und dann kam aber der Ruf der Seele. Mhm. Also vorher war ja immer meine Aufgabe, ich müsste meine Kinder retten, also meine Geschwister retten, um auch meine Kinder zu retten. Und dann ist letztendlich, nein, ich muss meine Essenz erkennen und die leben. Und die hat mich letztendlich stark gemacht.
Könntest du mal Geist und Seele, das würde ich für mich spontan, wenn ich gefragt würde, noch relativ eng zusammenpacken, fast in einen Topf, was wahrscheinlich nicht passt, die beiden Sachen auseinanderhalten?
Also Geist sehe ich jetzt in der Kategorie, welche Gedanken habe ich? Das ist vielleicht nur eine Randgeschichte. Mhm. So denke ich positiv, denke ich negativ. Kann ich, wenn mir jetzt etwas auf mich zukommt, kann ich das in etwas, was zu mir, für mich spricht, reintun oder mache ich das negativ? Geist ist auch, wiederhole ich immer wieder meine Dramen innerlich? Mhm. Kann ich das aufhören? Kann ich das stoppen? Mhm. Das ist auch ganz, ganz viel heute. Es wird ja immer genährt von außen. Wir kriegen ja jeden Tag eine andere Hiobsbotschaft. Und das nährt Angst, Misstrauen und. Das habe ich deswegen meine einsame Insel. Mhm. Ich habe kein Fernsehen, ich höre mir kein Radio an. Sobald Nachrichten kommen, wenn ich Musik höre, dann schalte ich es aus. Ich will das nicht hören. Ich habe meine eigene Insel. Dennoch können wir viel, viel versuchen, dann mit dem Kopf zu verstehen und auch Gedankenhygiene machen. Aber der Ruf der Seele, warum bin ich auf Erden? Was ist meine Aufgabe? Wir laufen ja oftmals einen ganz anderen Weg, als was unsere Aufgabe ist. Und die eigene Essenz zu erfahren und zu erkennen, das ist Seele.
Das ist ja
ein Seelenweg zu gehen.
So philosophisch fast gesehen. Also kann es nicht auch sein, also ich verstehe das jetzt so, aber auch nur spontan, ohne Hintergrund, dass der Geist vielleicht das Bindeglied von der Seele zur Außenwelt ist. Also zumindest der Geist, von dem du gerade gesprochen hast. Dann haben wir ja noch einen unterbewussten Geist. Also das sind ja, man sagt ja ab 95% aufwärts, wenn sogar bis 98% unterbewusst. Und dann ist das der Geist, der uns bewusst ist, oder manchmal noch gar nicht, also die Ränder, die uns bewusst gemacht werden können, von denen viel uns gar nicht bewusst ist, sondern da muss man das aufarbeiten. Und dann ist eben ganz viel Geist, den wir gar nicht kennen. Und da ist bestimmt für mich gesehen auch ein Zusammenhang mit der Seele. Und die Seele, ja, das ist vielleicht so ein Erklärungsding. Und vielleicht kannst du da auch mal drauf eingehen, wie man Seele vielleicht sogar dem Geist und dem Außen vielleicht sogar, sich selber, dem bewussten Geist, verständlicher macht. Weil ich glaube, so ganz auseinanderhalten kann man das Ganze nicht. Ja. Das ist eher eine Definitionssache, weil wir sind Teil unserer Seele und der Geist ist Teil unserer Seele und die Seele ist Teil unseres Geistes und irgendwie am Ende landet alles im Körper, also vieles zumindest, oder auch in der Interaktion mit nach draußen. Und alles ist wirklich nur so ein bisschen, was da so eigentlich bewusst ist, ne? So in der Richtung. Kannst du da mal einsteigen?
Ja, auf jeden Fall.
Pause. Ja, dieses ist der erste Teil gewesen des Interviews mit Heidi. So wie letzte Woche mit Ricardo, letzten zwei Wochen mit Ricardo, möchte ich auch hier eine Pause machen zwischen zwei Teilen. Erstens, weil es gut passt und weil auch innehalten und Pause machen ja auch ein Thema ist im Bereich einer Burnout-Prophylaxe. Was haben wir jetzt gelernt in den letzten 25, 30 Minuten? Während Ricardo tatsächlich mehr auf Körper und Werte und messbare Dinge sich verlegt hat, spürt Heidi mehr in Geist und Seele hinein. Sie vergisst den Körper zwar auch nicht, das werden wir noch vertiefen, aber sie ist eben eine Geist- und Seelenexpertin. Ich will gar nicht so weit ausholen, weil ich werde in der nächsten Folge, also in der Abschlussfolge des Interviews, in Teil 2 nächste Woche, da näher drauf eingehen. Aber es ist so, dass wir eben, wie hat sie es gesagt, ja, der Geist mehr so der Kopf ist, der bewusst und natürlich viel mehr unbewusst ist. Unsere Gedanken, die positiv und negativ sind. Bei negativen Gedanken kommen ja gleich natürlich auch Glaubenssätze. Es gibt, na, Glaubenssätze, das Wort Glaubenssätze ist eigentlich eher für negative oder dysfunktionelle ja, Glaubenssätze reserviert. Dass Dramen entstehen, an die man sich immer wieder erinnert. Dass es Hiobsbotschaften gibt, dass man Angst hat, dass man Misstrauen sich erarbeitet, dass man eine einsame Insel braucht, dass man Pause braucht, die Stille braucht und der Kopf damit arbeitet. Die Seele ist mehr das Spirituelle, ja fast das Philosophische. Ruf der Seele, eigene Essenz. Also warum bin ich eigentlich auf der Welt? Was ist meine Aufgabe? Wie bin ich programmiert? Das ist ja so ein bisschen auch das, was Heidi gesagt hat. Wenn man programmiert ist, und da gehört Seele mit dazu, kann man, manches auch überschrieben, vielleicht ist es gar nicht die Grundprogrammierung, kann man es auch umprogrammieren, man kann sich transformieren. Und gerade bei der Seele, sie hat gesagt, ungefähr so, die Gene sind nicht alles oder alles sind nicht die Gene, die uns beeinflussen und vor allem kann man auch die Gene beeinflussen, das glaube ich nicht, aber die Auswirkung der Gene oder die Kodierung oder Ablesung der Gene. Hier sind wir wieder in dem Thema Epigenetik. Das Epigenetik-Thema hatte ich ja mit Maria Greunig ausführlich besprochen. Das ist ein ganz neues wissenschaftliches Thema, dass Gene, die ja bekannt sind, unser Genom, unser Erbgut ist ausgelesen, aber die Ablesung, also die Umsetzung des Genoms zu den Produkten, wie wir im Prinzip alles machen, wie wir uns verhalten, wie wir aber auch uns aufbauen, wie wir mit dem Umwelt umgehen, wie die Umwelt von uns aufgenommen wird, ist alles in der Epigenetik festgelegt. Und die Epigenetik beinhaltet Dinge, die eben aus unserer Vorvergangenheit kommen, die wir gar nicht direkt von unseren Eltern gelernt haben, die natürlich auch, aber von unseren Großeltern und Urgroßeltern und Ururgroßeltern, wahrscheinlich noch viel weiter zurück, haben wir in unseren epigenetischen Anlagen die Muster, die unsere Gene, unser Genom abzulesen in der Lage sind. Und diese Epigenetik ist sowas wie eine Seele, weil die Seele entsteht, glaube ich, aus der ganzen Vorvergangenheit unseres menschlichen Daseins. Also alle Urahnen bis zurück, ganz weit zurück, sind in der Seele verankert. Und da ist Seele und Epigenetik ganz eng beieinander. Vielleicht ist die Epigenetik sogar eine Teil Seelenforschung. Meine lieben Zuhörer, ich möchte euch motivieren und einladen zu einer kleinen Aufgabe. Glaubenssätze. Glaubenssätze im Hinblick darauf, dass es dysfunktionale Glaubenssätze sind. Glaubenssätze sind, da bin ich mir ganz sicher, nicht nur erlernt von den Eltern und dem direkten Umfeld, sondern sind auch tief in der Seele, in der Epigenetik verwurzelt. Geht doch bitte bis nächste Woche mal in euch und schreibt eure 3, 5 oder gar 10 schlechtesten oder wichtigsten Glaubenssätze auf. Also Sätze, die euch daran hindern, ein besseres von euch selbst zu sein. Und schreibt das auf ein Papier, untereinander weg. Ihr könnt ja gerne auch darüber nachdenken, in welchem Bereich des Lebens euch diese Glaubenssätze besonders beeinflussen. Und was wir mit diesem Stück Papier machen, das werde ich nächste Woche mit euch besprechen oder euch den Vorschlag machen, wie ihr damit umgehen könnt. Ich mache die Übung auch. Wir machen sie dann gemeinsam. Und vielleicht können wir dann auch gemeinsam daraus eine Erkenntnis uns ermöglichen und uns schenken. Eine Erkenntnis, wie wir mit unseren Glaubenssätzen umgehen und wie wir, erwartet es ab bis nächste Woche. Nächste Woche, wenn es dann heißt, Tatort Gesundheit, Interview mit Heidi, Teil 2. Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMade Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben. Ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als True Mate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMade Podcast.